Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 11. Februar 2026 und wir sind zurück mit einem Regatta-Spezial. Und tief im, ich glaube, schneefreien Süden sitzt der liebe Miku. Hallo Michael.
Hallo, ich grüße euch alle zusammen. Ja, schneefrei und warm und ja, provinzialisch fast schon.
Und im Schnee mit Reizhusten sitzt der Podcasten. Hallo Carsten.
Gar nicht mehr Schnee, alles weg hier, Hamburg.
Ja, morgen kommt es wieder.
Also ja, es kommt wieder, ne? Hab ich auch gehört. Ja. Ja, moin. Ja, genau, ein bisschen hüstelig noch, aber ja.
Ja, da musst du jetzt durch.
Ja, ja.
Guck mal, wir reden heute über Emo-Cars, die sind viel härter als du. Weißt du?
Ja.
Da sind wir schon beim Thema. Habt ihr denn die Malizia-Doku gesehen? Also erster Teil. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie Schlag auf Schlag, aber es ist immer noch der erste Teil. Ich dachte, vielleicht kommt da was Neues, aber Teil 1.
Kann ja nicht so schnell gehen, Stefan.
Born to Race oder das Race to Born? War das Race to Born oder Born to Race? Born to Race.
Born to Race.
Ja. Gut, damit haben wir den Podcast auch beendet.
keiner sagt was.
Wie fandet ihr das? Also sowas, was war euer Eindruck? Hat ja Wellen geschlagen, diese Doku.
Sag du mal, Michael.
Ja, gut, also ich meine, ich fand sie klasse und um gleich auch nochmal jetzt bei Stefan gleich reinzugrätschen, da kann ja nicht gleich was nachkommen. Das ist ja eine Doku über den Bau des Bootes. Und so schnell werden die Boote ja nun auch wieder nicht gebaut, ne? Es dauert halt immer eine Zeit, bis die nächste Bauphase abgeschlossen ist und dann man wieder was Neues
hat. Hat er recht, kann. Hat er nicht unrecht.
Ja, ja, ja. Jetzt konnte ich mal. Ich habe mal, ohne näher einzugehen, ich habe mal den Bau eines Bootes dokumentiert und da habe ich täglich 16 Sachen rausgehauen. Also man könnte ja noch was machen. Also es ist ja jetzt nicht, die könnten ja jetzt noch was erzählen.
Du bist heiß.
Sie haben eine Viertelstunde erzählt.
Du willst halt ein bisschen rumnölen.
Ja, ich bin heiß. Nein, ich will nicht rumnölen. Ich bin heiß. Ich hätte gern mehr erfahren. Ich fand bemerkenswert zwei Dinge. Wollt ihr wissen, welche?
Natürlich.
Also gut.
Sehr gut. Ich fand zum ersten bemerkenswert die Aussage, die hat mich ein bisschen verwundert. Wir haben jetzt ein Boot gebaut, um Gewinnerchancen zu haben. Da habe ich gedacht, was war denn das letzte Boot? War das nicht auch so gedacht? Und das zweite war, dass sie dass Boris gesagt hat, ich will gewinnen und ich dachte, jetzt kommt wohl die 2028. Nee, das Ocean Race. Und da dachte ich so, pui, das ist ein krasser Wechsel, also nicht Sinneswechsel von Boris, sondern da sieht man mal, wie dieses Ocean Race an Gewichtung gewinnt, ne?
Sie machen es ja jetzt wieder im Prinzip genauso wie bei der Malizia 3. Da war ja auch am Anfang, hat es ja auch geheißen, warum ist denn da dieser komische Container da hinten drauf? Das sieht ja überhaupt nicht nach einem Imoka aus. Ich weiß nicht noch ganz genau, wie sie das Boot ins Wasser gelassen haben. Alle haben gelästert und so. Und da hieß es ja auch von vornherein, ja okay, es muss mehr Platz in dem Boot geschaffen werden für das Ocean Race. Und jetzt sagen sie aber ganz klar, wirklich, es geht in erster Linie jetzt mit diesem Boot wirklich um das Ocean Race. Und danach wollen sie es wieder etwas umbauen, um dann, also innen umbauen, um dann in Richtung Solo-Segeln, also Vendée Globe, zu gehen.
Okay.
So sieht das aus. So.
Definitiv. Ich muss jetzt aber auch mal sagen, ich meine, auch beim letzten Mal war mir nicht so ganz sicher, ob. Also sagen wir mal so, Ocean Race hatte da auch schon eine wichtige Funktion und genau das, was Stefan ja und auch du, Michael, gerade ansprichst, dieser, naja, du sagst Wohncontainer, aber da war ja nun eine Menge Platz drin und alles, was viel Platz bedeutet, ist eigentlich zu viel für ein Einhandrennen. Insofern war da schon auch klar, die haben mehr im Fokus drauf gelegt auf das Ocean Race und wenn du dich erinnerst, die Biotherm, Das ist so ein ganz schmales, enges Boot, wo sie ja klar auch mit Ocean Race Europe gewonnen haben. Aber eigentlich ist es nicht für so ein Crew-Segelei ausgelegt. Das war die Malizia aber definitiv schon. Also er hat schon so ein bisschen, ja, ich sehe das auch zwischen den Zeilen, dass das, was du siehst, dass du sagst, okay, Fokus ist jetzt auf dem Ocean Race, vielleicht auch weil das, naja, ich würde auch sagen, mal einfacher zu gewinnen ist, jetzt in dem Fall, weil es sich einfach nicht so viele Wettbewerber da auftun werden. Und aber das, ich finde das alles ziemlich durchdacht, und was sich so handelt, ist einfach ein nächster Schritt. Und ich habe es auch nie so gesehen, dass, also die, ich meine, wir haben öfter schon drüber gesprochen, über Boris und seinen Ansatz, und ich, der letzte Ansatz, das war kein, der konnte nicht auf einen Sieg ausgerichtet sein, sondern er hat gesagt, ich will einen nächsten Step machen, musste früh ein Boot bauen, und ja, er wird schon irgendwo formuliert haben, ich will gewinnen, aber das war jetzt, naja, also der Zugang des Projektes, der war nicht so auf Sieg ausgerichtet, konnte es auch nicht sein, wie es jetzt ist. Jetzt ist die ganz andere Rhythmus da, vom Bauprozess her, wann sie bauen, mit wem sie bauen, das ist ein klares Siegerprojekt.
Aber war nicht, also vielleicht ist es in meiner Wahrnehmung so gewesen, aber war nicht mehr das Ziel, die Vendée jetzt zu gewinnen nach dem, was war das, 5. Platz davor, oder?
Also Ziel sicherlich
mit Malizia schon. Malizia 3, meine ich.
Ja, also was ist denn Malizia 3? Ist das jetzt das neue?
Das ist die jetzige,
die jetzt läuft im Moment.
Genau. Naja, gut.
Wie bei Klappschiff.
Und ich habe es immer so verstanden, als ob das die Ocean Race eigentlich ein Baustein ist auf dem Weg zur Vendée. Dass das so ein Mitnahme-Race ist. Also schon wichtig, aber schon Mitnahme.
War es auch beim letzten Mal, hast du völlig recht, weil sie auch das Ding, dass die Erfahrung nach der Vendée Globe davor war ja eigentlich, dass das Schiff und alle Schiffe, alle Neubauten riesige Probleme unten im Southern Ocean hatten, weil die da nicht durchkamen. Die waren vorher schnell, alles gut, aber da unten konnten sie es ja nicht testen. Dann haben sie voluminöser gebaut im Rumpfbereich, im Bugbereich auch, und Malizia hat es einfach nochmal extrem gemacht. Und dann war ja die Frage, kommt die Ocean Race denn überhaupt zustande? Also wenn ihr euch erinnert, am Anfang war das ja, jetzt wollen sie mit den Imokas, das war alles gar nicht klar, dann hat auch keiner Lust gehabt da. Wie früher hat man ja für Volvo Ocean Race Boote gebaut extra. Das war eigentlich da nicht der Fall. Sind dann auf diesen Zug Imoca, Vendée Globe mit aufgesprungen. Und da wollte eigentlich auch keiner so richtig melden, bis dann die Organisation gesagt hat, okay, dann machen wir halt eine so eine mega lange Etappe, nämlich unten durch den Southern Ocean. Und das war dann eben einfach eine gute Trainingsetappe für die Vendée Globe. Und deshalb hat auch Boris das, auch die Ocean Race gemacht, deshalb waren da überhaupt Gegner dabei, weil die eben gesagt haben, ey, wir können für die Vendée Globe üben. Also insofern, die Bedeutung, hast du recht, die war, allein der Veranstaltung war da schon nicht so groß, nicht so hoch. Das sollte sich jetzt verändert haben, wobei auch jetzt da werden nicht so viele Boote am Start sein, aber in der Bedeutung, und es war ja ein großes Risiko vorher, auch von Malizia da reinzugehen und zu sagen, ey, wir setzen da jetzt drauf, weil es hätten ja auch, mein Gott, es hätten nur zwei ins Ziel kommen können oder medial totales Desaster sein können, weil es erstens nur so wenige Boote waren und dann einfach hätten noch viel mehr kaputt gehen können und dann wäre das einfach auch medial nicht gut geworden. Insofern war das ja schon ein Glücksfall, ja.
Weiß man eigentlich schon, wer beim The Ocean Race startet? Das geht ja schon los, ne?
Ja, richtig, habe ich jetzt so auch noch nicht. Also das ist nämlich ganz schleppend und beim letzten Mal war auch bis da, wer fährt denn überhaupt mit? Also was sie auf jeden Fall jetzt mal wieder gemacht haben, das habe ich noch gar nicht drüber berichtet. Ich glaube, diese erste Etappe, die geht ja bis von Alicante bis Auckland, ne? Also die haben eine super lange Etappe gemacht, also was ja fast schon eine halbe Vendée Globe dann irgendwie ist.
Ja.
Die natürlich dann auch so ein Boot belastet, wieder, weil es ist dann wieder sehr ähnlich wie die Vendée Globe, zumindest von der Belastung der Schiffe und wo so ein Boot eigentlich performen muss. Also das war ja damals die Diskussion, wenn die Ocean Race nicht den Kurs geändert hat, also beim Volvo Ocean Race, erinnern wir uns ja, da sind die ja da Asien rumgefahren, kreuz und quer, oder bestes Beispiel ist vielleicht Ocean Race Europe. wenn man durchs Mittelmeer fährt, Flaute teilweise, dann gewinnt ein Boot wie Biotherm. Das heißt aber überhaupt nichts, ob, also Biotherm war jetzt nicht so überlegen bei der Morning Glow, weil es einfach andere Bedingungen sind, sag ich mal, auch in asiatischen Gewässern im Mittelmeer oder. Und deshalb hättest du dann ein anderes Boot gebraucht, um Ocean Race zu gewinnen. Und dann sind sie eben rumgeswitcht. Und haben das wieder nah an den Vendée Globe Kurs gelegt. Insofern kannst du die Boote jetzt ähnlich bauen.
Also auf der Ocean Race Seite gibt es noch keine.
Ja.
Nö. Also bislang, Boris, ist klar, dass der das mitfährt.
Ja.
Also Malizia. Conrad Coleman, der hat ja einen Sponsor bis nach dem Rennen. Also.
Mhm.
Was ich auch lustig finde, von Amala hört man gar nichts mehr, weil die sind ja eigentlich.
Ja.
Die haben ja eigentlich gesponsert aus dem Grund. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, von aller Ruhe hört man nichts mehr.
Nee, ja, ich nichts mehr, weil die sind alle im Skiurlaub. Ja, ernsthaft.
Doch, ja, aber ich habe kürzlich was gelesen von ihm und ja, sie wollen da irgendwie beibleiben und der hat ja eigentlich so ein Jugendprojekt dabei. Also, da ist gar nichts. Und sie wollen ja eigentlich, die haben ja das haben wir schon gesehen, dass das alte Boot, die alte Kiste von Alex Thompson nicht funktioniert hat. Also das muss auch massiv überholt werden, wenn man da noch mit segeln wollte. Eigentlich hat er gesagt, nein, am liebsten würden sie ein Boot kaufen, eins vom Gebrauchboot machen, wo ja ganz viele echt schnelle Schiffe auf dem Markt sind jetzt im Moment. Das ist der Plan, aber Amala ist nicht dabei als Sponsor, bei ihm jedenfalls nicht. Und wir haben gar nichts. Also das haben
bei Hurra ist bei Amala Hurra nicht mehr dabei.
Nee.
Ja, ja, das genau. Finde ich so. Ich meine, Amala ist schließlich der letzte Etappenort, da ist das Ziel des Ocean Race. Da kommen sie an.
Ja.
Und man hat ja gedacht, okay, die geben jetzt Gas und werden jetzt sponsern, aber. Gut, vielleicht warten sie auf das, jetzt wird Mikro mir gleich an die Gurgel gehen, vielleicht warten sie auf das Schiff von Thomas Royon, was ja wahrscheinlich billig gebraucht geben wird.
Das ist gemein. Ne? Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber definitiv ist in der Anführungszeichen in der Szene wirklich die Rede davon, dass Amala wirklich in den Startlöchern sozusagen sitzt. Und die haben im Moment ein bisschen die große Wahl ja auch. Ne? Es sind ja einige, die wirklich noch nach Sponsoren händeringend suchen und eben darunter eben auch so große Namen wie Thomas Rouillon. Und ganz früher, also was ist ganz früher, Quatsch, vor einem oder zwei Monaten hätte ich noch ganz felsenfest auf Franck Cammas getippt. Also ganz bestimmt.
Ja.
Dass der bei Amala irgendwie unterkommt, beziehungsweise dass die ihn sponsern werden, aber der Zug ist völlig abgefahren, der Cammas, der macht nichts mehr.
Ist die Klapschitsch denn dabei? Hat die schon was gesagt fürs Ocean Race?
Gute Frage.
Also gesagt wurde noch nichts offiziell.
Gute Frage.
Da könnte ein Frauenprojekt dahinter stecken, weiß ich nicht, aber also es wurde noch nichts offiziell verlautbart, ganz bestimmt nicht.
Es ist aber es ist ganz komisch, auf der Ocean Race Seite, da war ich irgendwie, als ich nachdem ich diese Doku gesehen habe, die ist The Ocean Race Atlantic, das ist ja dieses Jahr, ich finde dann auch nirgendwo Teilnehmer. Also kann das sein, dass das alles total bitter läuft, weil niemand Sponsoren kriegt und vielleicht hat Boris ja deshalb gesagt, wir wollen das gewinnen, weil die halt die Einzigen sind, die mitzählen.
Das war ja jetzt wieder ein echter Boden, ne?
Das ist gemein, ne? Nein, aber also ich glaube, Justine Metraux ist schon sicher, dass die mitsegelt, ne?
Ziemlich, ja.
Beim Ocean Race?
Beim Ocean Race, jetzt fangen wir erstmal Atlantik an.
Ja. Ach so.
Ja, Atlantic Race, ja.
Das ist ja dieses Jahr.
Ja.
Das ist ja das erste Rennen von Malizia, praktisch von der neuen. So. Und sonst, Boris ist dabei, natürlich. Also ist schon irgendwie, ist das bedenklich oder ist es normal gerade um die Zeit?
Also ich kann jetzt mal so, lass uns mal andersrum aufzäumen. Zum Beispiel Jeremy Bayou ist nicht dabei. Ja. Der konzentriert sich völlig auf die Route du Rhum, weil danach ist, nach der Route du Rhum ist offiziell Ende seines Sponsorships.
Ja.
Also da gibt es in der Zwischenzeit nichts irgendwie mit Ocean Race und so weiter und so fort. Also ganz und gar nicht.
Nee, das sind ja auch jetzt, glaube ich, viele, also was man jetzt gehört hat, die ganzen Projekte, die laufen, die formieren sich ja eher für die Vendée Globe. Und da wird auch gesagt, okay, wer hat jetzt was? Und ich weiß ja, dass Richomme, der ist immer ein großer Fan, ne? Der ist ja auch viel internationaler aufgestellt, schon rein sprachlich. Das gefällt ihm ja offensichtlich auch, da sich in diesem Umfeld ein bisschen zu bewegen. Die sind ja alle immer auch Fan davon, aber ob es dann nachher dann auch in so einen Zeitplan passt, das ist ja genau die Frage halt. Ne? Insofern hat Boris, finde ich, das haben sie gut gemacht auch, weil es ist ja auch, ob da jetzt was draus wird oder nicht und ob es, klar, sagte, wollen wir gewinnen und wir sehen gerade aus den aktuellen Gründen, natürlich ist das spät, wenn da jetzt noch keine Teams irgendwie, du siehst das ein Jahr vorher, knapp fast ein bisschen weniger als ein Jahr, ne? Dann musst du doch eigentlich wissen, wer sich da formiert. Aber ist natürlich alle, die da irgendwie ein Boot bauen, da wird dann immer geguckt, will unser Sponsor oder die Sponsor, den wir haben, ist der international genug, dass er im Grunde auch dieses Etappenrennen dann finanziert. Also die Boote gibt es ja dann auch da. Also auch die Neubauten, die werden schon einige in die Richtung gehen. Aber im Endeffekt hier steht und fällt alles mit der Vendée Globe. Das ist das Ziel und das ist auch bei Boris das Ziel. Er hat es jetzt nur, der wird jetzt nicht wieder und man kann ja vielleicht im Nachhinein sagen, also vielleicht war es ein Fehler, zu sehr auf die Ocean Race rein baulich zu setzen. Er hat ja schon einen eigenen Weg. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt.
Glaube ich nicht. Ich glaube,
das ist ein Fehler, war oder
was? Das war kein Fehler. Ich glaube, was Boris richtig macht, ist die solche
mit Rennen der Alten, meine ich. Oder
ja,
du,
generell, was Boris generell richtig macht, ist diese Rennen mitzunehmen, also diese Rennen auch, diesen Rennen eine Wichtigkeit zu geben, weil es geht natürlich letztendlich dann Sponsoren, Vermarktung, das ist ja ein Pool. Wenn du dich nicht gut vermarktest, kriegst du keine Sponsoren. Und ich glaube, was der erkannt hat, ist, solche Rennen lassen sich einfach besser vermarkten für die Veranstalter, weil ich meine, die Ocean Race hat mehrere Städte, wo die ankommen, das heißt mehrere Länder, in denen die ankommen, mehrere Länder, in denen vermarktet wird. Ein Amerikaner, wenn da keiner mitfährt, der interessiert sich für eine Vendée überhaupt nicht. Mhm. Weil was kümmert denn das, wenn die von Le Sable d'Olonne nach Le Sable d'Olonne fahren? Wenn sie aber in den USA anlegen, dann sagen sie, hui, super, guck mal, und dann sind dann die Kamerateams da. Das heißt, du hast natürlich viel mehr Reichweite. Das würde ich mal annehmen, dass so die Vermarktungsmöglichkeiten bei so einem Ocean Race besser sind, weil du halt auch, guck dir an, Amala, die werden auch tief in die Tasche greifen, weil sie es auch können. So, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wenn man hört, naja, BU, mein Gott, wer bin ich, um das zu beurteilen, aber jetzt rein so als Marketing-Fredel, der ich ja mal bin und war, ob das so klug ist, zum Beispiel, dass ich sage, ja, ich mache mir die Route rum, aber das The Ocean Race Atlantic mache ich gar nicht mit. Das ist diese französische Sichtweise. Nur das mit der französischen Sichtweise, dann, das ist mein Punkt, den ich machen will. Ob du mit dieser französischen Sichtweise noch weltweit agierende Sponsoren kriegst, das ist halt die Frage.
Ja, aber es gibt ja keine weltweit agierenden Sponsoren in der Szene.
Es gibt einen Unterschied, gucken wir, was bei Boris auf dem Segel steht, Hapag-Lloyd und sowas.
Ja, Boris ist eine Ausnahme.
Ja, genau, weil der es erkannt hat.
Nee, weil der ein Deutscher
ist.
Es gab ja auch mal
Hugo Boss oder von Freunden.
Genau.
Das ist ja so ein Nachhaltigkeitsunternehmen, die auch weltweit agieren und sowas. Also,
ja, aber das ist ja leider alles Ausnahme. Und eigentlich ist ja Realität, und deshalb haben wir ja Michael auch da sitzen, in Lorient rumstreicht, da schlägt halt das Herz dieser Segelwelt und da gibt es riesige Probleme, also in Frankreich wirtschaftlich allgemein haben wir auch öfter schon drüber gesprochen, aber die würden natürlich und auch ein Bayou würde gerne Ocean Race mit, das würden die alle gerne segeln, aber die müssen halt und wo du sagst, Marketing hin oder her, das interessiert die überhaupt nicht, die Franzosen, was jetzt irgendwie bei The Ocean Race passiert. Ja,
aber dann musst du dich nicht wundern, wenn du keinen Sponsor kriegst.
Ja, doch, das sind Franzosen und die brauchen Sponsoren im eigenen Land. Charal, ich habe gerade gelesen, der BU hatte das am das Projekt mit dem höchsten Budget bei der vergangenen Warnley Globe, weil Charal, glaube 2017 ist dabei, bei ihm an Bord. Das ist die Marke da überhaupt und er hatte das am besten funktionierte Projekt. Ob die jetzt weitermachen, das hat Michael gerade schon gesagt, es steht in den Sternen. Aber für die geht es Warnley Globe Nummer 1. Nummer 2 ist Route du Rhum. Oder vielleicht auf einer Ebene mit was früher Tanta Jacques Vabre war. Das sind die drei Regatten. Und da ist Scheiß drauf auf Ocean Race oder hin oder her, wenn da vier Boote fahren. Und für Boris ist es aber komplett anders, weil du hast ja völlig recht. Der hat seinen Markt, seine Sponsoren in Deutschland oder ja, man kann es auch sagen, international ein bisschen. Der muss die sponsoren. Das ist der Grund, weshalb er da mitsegelt. Aber ein Franzose, der da irgendwie, sag ich mal, auch einen Sponsor im Land finden will, der kann das nicht machen. Der muss in Frankreich gucken, dass er da zugegangen ist.
Frankreich, wisst ihr ja, ist so ein bisschen mein Thema. Und also es ist ganz simpel. Sie haben keine Kohle. Die Sponsoren haben kein Geld. Und die machen sich gar keine Gedanken, ob international oder nur national. Weil die verschenken, natürlich verschenken sie Reichweite, wenn sie jetzt international gehen würden. Obwohl sie nur Banque Populaire, eben Volksbank Frankreich sind. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass die Kohle nicht da ist. Und so simpel ist das. Sie haben ein Riesenproblem. Und es ist ja auch schon x-fach geäußert worden von Seiten der Sponsoren oder aktuell aktiver Sponsoren noch, die in Kürze aufhören werden, beziehungsweise von all diesen Sponsoren, die bereits schon die Segel gestrichen haben im Endeffekt. Es geht wirklich darum, dass die wirtschaftliche Lage in Frankreich am Kippen ist und die sind alle sehr, sehr vorsichtig, weil es sind relativ langfristige Verträge, die sie eingehen müssen. Für eine Vendée Globe beispielsweise kannst du nicht mal eben schnell einen Jahresvertrag machen, sondern es geht dann mindestens um 4 Jahre. Und das ist einfach die ganze Problematik dahinter. Sie sind am Abwarten und es tut sich nichts. Sie waren auch schon am Abwarten im November und sie waren auch schon am Abwarten im Oktober. Es tut sich aber einfach nichts im französischen, ja, im Wirtschaftswesen. Und das ist einfach das Problem hinter alledem.
Ja, aber ich meine, es stimmt, aber es gibt ja einfach aktive Teams. Ist ja nicht so, dass jetzt keiner da wäre, ne? Also die These.
Finde ich richtig, ja. Ne? Aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit davon, von den Sponsoren, die nicht kommen. Ne? Also, die kommen ja nicht wegen irgendwelcher Überlegungen international und mangelnde Reichweite und weiß der Himmel was alles, sondern sie kommen einfach nicht, weil sie keine Kohle haben.
Pop. Ja, pass auf, das weiß ich ja, das habe ich auch gesagt. Ich meine nur, wenn du dann wie ein Rouillon oder wie ein Bijou einen Sponsoren suchst und du weißt, die Franzosen haben kein Geld, dann musst du dich international orientieren, bei internationalen Konzernen. So. Und die sagen natürlich, gut, dann wollen wir dich auch beim The Ocean Race sehen. Wenn du aber vorher sagst, das wollte ich gar nicht mit, dann kannst du halt nur in Frankreich suchen. Und da ist halt keine Kohle da. Das ist das, was ich meinte. Da musst du dich ein bisschen öffnen, glaube ich. Ich glaube, dass diese französische Bubble zu bubbelig, zu eng gefasst ist. Und dass sich das gerade alles ein bisschen dreht.
Wer denn? Also für
Nein,
wen
solange
dreht
Kohle
sich das
da
denn?
War, solange Kohle war da. Na, du siehst es ja. Ich meine, Thomas Rouillon hat keinen. Wie viel?
Nee, aber wer hat denn einen, wenn du sagst, es dreht sich? Es ist ja nur Boris, der jemanden hat.
Nö, Coleman hat auch für 2 Jahre.
Ach, Coleman, sag mal, wir müssen ja nicht über Coleman reden. Der segelt.
Ja, aber der hat nichts gewonnen und kriegt trotzdem einen Sponsoren, der den Kohle gibt.
Ja, der segelt. Ja, aber wir reden jetzt aber über
ganz
die
andere Beträge.
Ja.
Das ist der Kinderkram, was er da macht, ja. Ich meine, das ist ein cooler Typ, aber der ist jetzt nicht jemand, der
mitfährt. Ja, von daher macht
der
aber mitfährt. Boris alles richtig. Boris macht in der Beziehung für Marktung alles richtig.
Aber der hat auch keine andere Chance, weil der Deutsche ist. Ist halt eine Alleinstellung. Genau wie du gerade sagtest, Alex Thompson hatte genau die Alleinstellung. Der war gut, hatte mit Hugo Boss einen Sponsor, der genau auch seine internationale Kraft, Werbekraft, Marketingkraft irgendwie ausnutzen konnte. Aber mehr auch nicht. Alles andere spielt sich in Frankreich ab und wir reden ja ganz oft. Und natürlich ist das der französische Markt, an dem sich auch alles orientieren muss. Und wenn der zusammenbricht, dann gibt es gar nichts mehr. Und jetzt
ja, was heißt das? Wir kriegen keine Starter mehr zusammen für die Vendée oder wie seht ihr das?
Ja. Wäre dann so, aber ich sag, wenn wir davon ausgehen, wer denn überhaupt dabei ist, es gibt ja mehr als 20 aktive Teams. Es gibt Neubauern, du hast gerade Bon Populaire gesagt. Es gibt ja ganz viele, die für die sich auf die nächste Vendée Globe vorbereiten, wo es auch Boote gibt, Neubauten gibt es. Insofern, da ist es ist nicht auf dem Niveau von mit 40 Booten wie beim letzten Mal, das haben auch alle gesagt, ohne Frage. Ich glaube, jetzt sind wir eher so, die erwarten so 25 Boote, die tatsächlich starten. Wer weiß, wer da noch von den Gebrauchsbooten.
Weiß man schon, wie viele alte, also ganz alte, die doch gerade so am Rand mitfahren dürfen?
Also da habe ich ganz wenig von gehört. Ich glaube, es wird auch nicht, ob es überhaupt noch mal welche gibt, Nicht-Foiler, die mitfahren, ist ja auch fraglich, weil die auch vom Sicherheitsstandard ist das auch schwierig, wenn da jemand so weit hinterherfährt. Wer hat ja gesagt, es sollten zwei Gruppen oder zwei Klassen bilden, und das war ja auch in einer Diskussion, und ob man, aber sie haben es ja bisher jetzt so belassen, dass du, glaube ich, durchaus mitfahren darfst. Aber es gibt ja auch so eine Altersregel irgendwie, ne? Das weiß ich gar nicht, wie genau.
Letztes Mal durften die Boote von 2006 noch mitfahren.
Mhm.
Das war das Älteste. Aber dann, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob jetzt 4 Jahre draufschlagen oder 8, keine Ahnung, was die dann, da gibt es ja irgendwelche Regeln immer, wo gesagt wird, nee, die dürfen, also weil ich weiß, Cornet hat uns damals erzählt, dass sein altes Schiff gar nicht mehr mitfahren dürfte bei der nächsten. Mhm, das ist dann raus.
Aber guck mal, wir haben Oro, der jetzt das Schiff von Richomme kauft. Richomme selbst im Neubau, Metrom im Neubau. Sebastian Simon wird wieder dabei sein. Hier der Japaner, Kojiro, hier Frau Bonafu hat schon irgendwie
einen. Wen hat den eigentlich immer, wen hat der Japaner eigentlich mal als Sponsor gehabt? War das ein Japaner?
Weiterhin oder DMG.
DMG Mori.
DMG Mori, genau. Das ist ja diese riesen, genau,
stimmt. Dabei, ne? Wir haben ganz neu, genau, Klapschis ist jetzt dabei, Beccaria, Dutro finde ich total spannend, dass der ein Sponsor, das war für mich eine Riesenüberraschung. Ne?
Das hat alle erstaunt, ja, auch in der Szene, eindeutig.
Sam Butchart, ja, ob Meja nochmal kommt, aber das, was ich heute jetzt, wir hatten ja BU schon mal eben drüber gesprochen, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Also die Entwicklung ist schon eine spezielle Entwicklung, weil es natürlich an seinem Sponsor hängt, aber der
schneidet sich zum Boot auseinander.
Genau, der schneidet irgendwie sein Schiff in der Mitte auseinander, und der will natürlich, der macht das Ding nur, um zu gewinnen. Was heißt nur? Der hat den Anspruch, ich glaube, seine sechste Vendée Globe auch schon, der ist ja auch schon 49 und hat jetzt aber, ja, Charal hat nicht verlängert, was man jetzt auch nicht schlimm finden kann, glaube ich, nach 17 Jahren. Es sind ja viele, die da irgendwie auch aussteigen. Und ich weiß gar nicht, ob er jetzt gesagt hat, okay, der Vertrag geht noch bis Ende des Jahres, mache ich nochmal schnell so ein alles, was geht, noch mit der Kohle. Er wird ja schon abgesprochen haben. Ne? Also macht im Grunde einen komplett neuen Rumpf, hat er gebaut, also unten drunter, und passt den dann an unter das Deck, wenn ich das richtig verstanden habe und die Bilder auch richtig interpretiere und was er gesagt hat. Das heißt eigentlich, das ist insofern, finde ich, auch spannend, weil das ja so der große Trend war zum voluminösen Plugbook, Scobook, Vorschiff. Und da war ja der Erste, der Vorgänger mit Saint Manoir, der hat sich das bauen lassen. Also, und ja, und diesen neuen Rumpf, der soll im Grunde nicht, ja, anders aussehen. Wieder mit einem weniger stumpfen Bug. Und der Grund dafür sein, dass sie eigentlich rausgekriegt haben, wenn das Ding richtig fliegt, dann knallt das wohl zu sehr, also eher so im Highspeed-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann, also der hydrodynamische Widerstand im Wasser soll größer sein in der Flugphase mit diesen Platten, mit dem alten Rumpf. Und jetzt haben sie was rausgefunden, wo das eben ein bisschen spitzer sein. Ich denke mal, das ist einfach so ein Workaround, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Das erstaunt deshalb, weil der ja nun, wie wir auch schon, wo wir drüber gesprochen haben, ja diese letzte Transat überlegen gewonnen hat, gegen auch Malizia, die alte, also mit Klappschiff und Harris, aber besonders gegen Gutschalt mit der Massiv, dem Vendée Globe-Winner halt. Also das finde ich schon spannendes Projekt, und ich glaube, der, wie gesagt, der würde auch gerne Ocean Race fahren, aber der muss gucken, dass er sein Budget zusammenhält und sich dann vielleicht nochmal, wenn das Schiff den Umbau, wenn der funktioniert, dass er hofft, mit den Neubauten mithalten zu können, die ja alle jetzt so im Sommer auf den Markt kommen oder ins Wasser kommen, und dann, ja, dass er da mithalten kann.
Hat denn hier der Shiraishi Der Japaner, der kriegt auch ein neues Boot, ne? Hat der das letzte Mal auf. War das letzte Mal auch ein neues Schiff, was er hatte?
Oder hat er das?
Ja, ne? Das war ein neues, ne?
Ja, sehr neues, unbedingt.
Sehr früh gebaut, ne? Ja, sehr früh gebaut, aber der ist ja nie richtig in die Gänge gekommen damit auch. Und und jetzt, genau, aber mit Verdier irgendwie baut er, also schon irgendwie auch dann an Massiv irgendwie dran gehängt.
Violette Orange übernimmt das alte Schiff, ja, die übernimmt das Boot, ne? Die kriegt kein neues.
Genau, aber hieß es auch, da habe ich noch gewundert, wir haben ja doch so viel über ihren Aufstieg und den Möglichkeiten und Werbemöglichkeiten und Vermarktung und Follower, alles richtig gemacht, und wird man auch denken, wow, die kriegt doch bestimmt so viel Kohle zusammen, dass sie auch vielleicht einen Neubau bekäme. Aber nee, jetzt übernimmt sie das von Sam Davies und fängt vielleicht auch klein an, ist ja ihr erster Foiler, wo sie dann auch alleine jetzt mitsegelt, aber fand ich fast ein bisschen schade, weil dadurch ist sie natürlich jetzt nicht kann man sie nicht schon ganz vorne irgendwie erwarten, sondern muss irgendwie gucken, dass sie damit klarkommt.
Michael, was macht denn dieser Initiativchor oder Initiativchor? Was machen die denn eigentlich? Also ist das was Großes?
Naja, das ist, also die grundsätzlich ist das, also der Namensträger von dieser ganzen Kampagne ist eine Zusammenkunft von Herzchirurgen, die in Frankreich, die mit jeder gesegelten Seemeile, wenn ich das so richtig verstanden habe, irgendwelche Punkte sammeln, Gelder sammeln und je nachdem, wie dann die jeweiligen Skipper der Initiativ-Chör-Boote abschneiden, beziehungsweise halt eben auch, wie weit sie segeln und wie weit sie kommen und so weiter und so fort, kommen dann Gelder zusammen, um in der bislang immer wieder als dritte Welt bezeichneten Ländern auch tatsächlich dann Kinder, die wirklich schwere Herzprobleme haben, denen das Leben sozusagen zu retten. Und man sieht dann ja auch immer, bisher hat man eben Samantha Davies immer gesehen, wie sie dann das Herz hochhält und dann stolz verkündet, mit der letzten Vendée Globe habe ich so und so viele Kindern das Leben gerettet. Und das Gleiche läuft ja jetzt mit Violette d'Orange auch wunderbar ab. Und es ist ja auch unter anderem eine eindeutige PR-Entscheidung gewesen, dass ausgerechnet die jetzt so eine junge Frau sich gegriffen haben. Ne? Und das ist einfach so eine Geschichte, die richtig schön ans Herz geht. Aber sie sind nicht diejenigen, die am meisten in diese Kampagne hineinzahlen.
Das wollte ich sagen. Sondern
da gibt es noch einige andere Sponsoren, die aber von vornherein sich an dieses Projekt gehängt haben. Ne? Weil das ist ja natürlich auch eine sehr PR-lastige Geschichte und kommt ja auch gut. Ist ja eine super Sache, weil die touren ja auch rum, die gehen ja in die einzelnen Krankenhäuser innerhalb Frankreichs und stellen dann da die Projekte vor. Und es kommen jede Menge Krankenhauspersonal zu den Incentive-Touren auf dem Imoca. Also das ist schon gut durchgeklügelte Geschichte und mir gefällt das sehr, sehr gut und das passt hervorragend da in diesen ganzen sozialen Rahmen, den man immer wieder versucht aufzubauen, ne? Sozial oder eben halt dann umweltspezifisch, wie beispielsweise bei Malizia.
Wobei man muss sagen, dass ich glaube, es geht tatsächlich um Klicks, Social Media Klicks, ne? Also schon, finde ich, auch eine sehr, sehr coole Aktion, aber dahinter stehen ja dann, also da steht ein Fensterhersteller, K-Line.
Ist McDonald's auch noch dabei oder machen die nichts mehr?
Nee, stimmt, die hatte am Anfang mal mit d'Orange
gemacht. Bei der letzten Monde, genau, das war McDonald's.
Aber nicht mit dem Herzprojekt. Und dann ist, weiß ich, Vinci Energy, Dienstleistungskonzern, die dann einfach gesagt haben, okay, wir geben Geld und sammelt dafür auch Sympathiepunkte ein, ne, die dahinter stehen. Ne? Und wobei ich hörte, sollten das drei Sponsoren große sein, die immer dahinter standen, und einer von denen ist jetzt wirklich abgesprungen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es eben keinen Neubau gibt, was man doch dachte. Also die scheinen jetzt auch nicht so viel so viel Budget da drin zu haben, wie es ursprünglich vielleicht mal gedacht war. Und dann, ja, ich meine, das Boot ist ja gut. Ich denke mal, da wird es auch so einen massiven Refit geben. Sie sagte auch schon mal, neue Foils kommen dran. Das sind, hat sich ja schon weiterentwickelt, diese ganze Branche auch im Sinne von der Konstruktion und Design. Und wir haben schon viel gelernt. Und dann kann man, ja, die Hoffnung ist ja, die Boote der alten Generation auf das Niveau zu kriegen, was jetzt die neue Generation dann auch vorbringt. Und kann dieser Schritt überhaupt so weit gemacht werden? Und da finde ich tatsächlich, wenn wir nochmal auf Boris zurückkommen, also ich finde das schon wirklich ein sehr faszinierendes Projekt, was er da jetzt auf die Beine stellt, auch total spannend, sich an Thomas Rouillon ranzuhängen, an die ganze Expertise, die der Mann hat und Antoine Koch, der ja das Boot von Richomme designt hat. Also sind alle Faktoren, alles, was man für Geld kaufen kann, da an Know-how in der Szene im Moment, da ist er ganz, ganz vorne dabei. Also da mache ich mir, also für alle Malizia-Fans, ich glaube, da kann man sich viel Hoffnung machen, dass er wirklich diesmal ein Siegerboot hat. Und das beim letzten Mal, ja, es wäre jetzt der nächste logische Schritt. Letzten Mal hat er gesagt, ich würde gerne ein Siegerboot haben. Da musste er viele Risiken eingehen, auch in Frühbauen und die neuesten Designs sind ja viel später erst fertig geworden von den späteren Siegern. Er musste bauen, weil er einfach auch sein altes Schiff verkauft hatte. Und jetzt sind viele, ist ja in dem Rhythmus, sag ich mal, der Sieger mit drin, der potenziellen Favoriten und da macht das alles irgendwie viel Sinn und dann macht auch die Ocean Race Sinn und er kann eben planen und das hängt eben damit zusammen, auch mit der Sonderstellung, auch Kohle- und Budgettechnisch und andere, ein Rouillon, der hat vielleicht das gleiche Boot oder ein ähnliches Boot, aber der hat, weiß noch nicht, wie er danach seine Saison bezahlt. Und das sind alles natürlich Faktoren, die auch eine Rolle spielen werden bei der Performance nachher. Ne?
Ich muss noch mal kurz was zu Violett sagen. Und zwar, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, warum die kein neues Boot bekommen hat. Ganz simpel, weil sie das alte nicht verkauft kriegen. Ah, weil der Markt ist total gesättigt. Ja. Ja. Es stehen, was weiß ich, wie viele Boote auf Halde. Mhm. Und das können sich Sponsoren mit einem, sagen wir mal, das ist ja kein Spitzenbudget, was die da bei Initiativchor haben, ist so gut im mittleren Bereich angesiedelt und also kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das leisten können, einfach ein Boot irgendwo auf Halde zu stellen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal einer die Kiste kauft, weil es kostet einfach alles zu viel Geld, auch im Unterhalt. Also selbst wenn die auf Halde stehen, kosten die ja noch Geld. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Ne?
Also ist ja, ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass das eben nicht die, ja eigentlich ein bisschen traurig, dass nicht die besten Segler jetzt da, dass man auch so ein richtiges Ranking hat, sondern dass man einfach sagt, okay, wer kriegt denn da seine Kohle zusammen? Wir haben ja schon, das ist schon eine komische Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche vergleichbaren Sportarten gibt, aber du hast ja recht, ich meine, auch Rouillon sagt ja, sein Schiff, das ist ja vielleicht eines der schnellsten, ich meine, das ist ja auch quasi Schwesterschiff von Richomme mit Antoine Koch Design und das steht da jetzt, also jemand, der jetzt quasi die Kohle zusammen hätte, könnte sofort auf einem sehr hohen Niveau einstellen, aber, und das hast du ja völlig recht, also solche Schiffe stehen da im Grunde rum, das kann ich mich beim letzten Mal nicht so erinnern. Okay, da waren auch ganz anderer Druck, haben wir schon drüber gesprochen. 40 Boote Skipper am Start, das wird es diesmal nicht geben. Aber viele sagen auch, klar, vielleicht ist es auch eine Schutzbehauptung, ja, es geht zurück. Aber die sagen auch, die letzte Boni Globe war so untypisch viele Boote dabei, dass es jetzt auch irgendwann der Einbruch kommen musste. Viel mehr trägt diese Veranstaltung nicht. Und das würde wahrscheinlich nur dann passieren, wenn du, wie Stefan, du das sagst, wenn es internationaler würde. Aber der französische Markt trägt das allein so nicht. Und diese Internationalität ist leider noch nicht so gegeben.
Es gibt auf der IMOCA-Klassenseite 16 gelistete Yachten zum Verkauf. Holcim ist zum Verkauf.
Ja, Holcim auch, gutes Beispiel. Ja.
Massif, Maître Coq, Prismian, Bureau Vallée, also Louis Burton, Karakoram, wer war das? Weiß man nicht mehr. Stennis One.
Comat Rossell, glaube ich, dass der hier von der Maske gebrochen ist.
Claristi, L'Occitane, en Provence, MACSF, ist DMG Mori.
Stimmt immer massiv.
MS Emlin, gut,
ich meine, das ist ja One die Globe Siegerboot, ne?
Ja, ja. MS Emlin, gut, die kriegst du nicht mehr los. Devenir, Fortinet. Tut gut, Seelinge hier von dem Oliver her. Das wird schwierig, ne? Die alle loszuwerden. Miku, deine Chance.
Ja, genau, ja. Aber da müsste dann Segelreporter noch ein paar Mark drauflegen pro Artikel.
Mark. Ja, machen wir. Machen wir Ocean Race vorher.
Ja, genau. Dann machen wir Ocean Race. Und du bist Navigator. Ich bin Steuermann.
Nee, mir wird schlecht, glaube ich, auf solchen Booten. Ich befürchte, mir wird schlecht.
Das stimmt ja. Du musst dann ja
nicht. Das stimmt ja.
Ich komme mit, wenn ich Gisela in die Dingi-Garage packen kann.
Die haben keine Dingi-Garage. Aber
wir brauchen noch eine Frau. Man wird dazu viert gesegelt, muss eine Frau. Ich kann meine Frau mal fragen. Oder ist von euren Holden noch jemand? Ja, aber kriegen wir hin, oder?
Anja hat keine Zeit.
Hat keine Zeit wahrscheinlich.
Sie nickt.
Ja, ich glaube, meine
Frau. Die kann ich. Ja, es ist eine krasse Zeit gerade. Wird sich relativ viel rollen. Aber ich meine, gut, wie gesagt, für Boris-Fans toll, weil der ist natürlich so mit am besten von allen aufgestellt. Also, oder von wie viel gibt es? Top 3? Was würdet ihr sagen? Ich meine, mit Sicherheit Sam Gutschalt mit seinem.
Ja.
Wer mir übrigens wahnsinnig leid hat, weil ich es vorhin gesagt habe, ist bei dieser Doku, siehst du irgendwo bei einem Konzessionsbüro dann alle drei zusammenstehen. Auch Thomas Royon, wo ich denke, so, ah, du stehst da mit deinem neuen Schiff und du weißt noch gar nicht, ob du es kriegst. Das ist echt, das nennt, oder? Das ist fies, ne?
Ja, er kriegt es ja wohl, aber ob er es betreiben kann, oder? Oder wie ist das?
Nee.
Er kriegt es auch gar nicht.
Das Boot ist finanziert, aber also der Bau des Bootes ist finanziert. Das gibt auch so kund. Und aber wenn er keinen Käufer für das Boot findet, weil der alte Sponsor, der finanziert ja das Boot und der verkauft es dann quasi weiter an denjenigen, der dann danach, ist das nichts. Ne?
Ja, ja. Also um es zu betreiben. Meine, das ist ja sein guter Kumpel da, der Sponsor, der den ja ewig da unterstützt. Und das ist ja dann irgendwie eher sicherlich nicht, weil er sich mit ihm gestritten hat, sondern dem tut das ja ganz leid. Deshalb baut er auch das Boot ja noch für den, obwohl er eigentlich wollen sie dann mit der Firma, ja sind sie ja mehr oder weniger raus. Aber klar, also es wird fertig, das Ding, wird auch auf höchstem Niveau sein. Es wird auch ein Pfund natürlich sein, ist ja auch eine Wertanlage, aber wer bezahlt es? Und das Betreiben, was ist, kostet so eine Saison? Ich meine, da sind ja auch mehrere Millionen dann im Spiel und du musst es ja auch erstmal, weiß ich nicht, von Segel, das ist ja nicht immer nur, oh, jetzt steht das Boot an, fahre ich damit mit um die Welt. Ist einfach nochmal ein riesiger Unterschied halt. Ne?
Ich finde das lustig, dass die Boote wirklich annonciert sind auf der Seite, also wie die Verkaufsanzeigen, allerdings ohne Preis, wo ich denke, ich meine, da steht dann, bitte melden Sie sich bei so und so. Ich meine, wer soll das denn kaufen, denn ich weiß, dass es auf dem Markt ist, oder?
Stimmt.
Gibt es irgendwelche Verrückten, die sagen, oh, so eine Karre will ich mal haben für mein Haus zu tun?
Nee.
Eigentlich weiß doch die Szene, dass so ein Schiff zum Verkaufen steht. Deshalb wundere ich mich, dass die da alle so gelistet sind.
Stimmt.
Ja, das machen sie für Leute wie uns, damit wir Bescheid wissen, wie viele Boote noch im Markt sind.
Damit wir im Podcast die Leute vollquatschen können, was auf dem wahrscheinlich ist das so.
Darum
ist irgendwie eine Presseseite.
Nur darum.
Ja, oder eher andersrum, das wird ja, wir sind ja oft dann als Medien quasi so die Adressaten von Hilferufen, von nach dem Motto, ich meine, Pip Herr haben wir öfter schon drüber gesprochen, die macht ja auch mal, in der Hoffnung, dass vielleicht doch jemand aus dem weiteren Umfeld des Segelsports vielleicht denkt, ey, das, von die Globe, das, vielleicht werde ich da einfach mal Sponsor oder so, so kommt man das immer vor, wo ich denke auch mal, jeder muss doch eigentlich wissen, was es ist, der interessiert wäre und vielleicht auch Geld ausgibt, aber das Jüngste habe ich jetzt von Sorel gesehen, ne? Der gesagt ja auch am Ende, macht doch so einen Videopost. Michael, du hast es auch gesehen, irgendwie, du kannst es dann auch lesen oder hören. Das ist ja nun der arme Kerl, der als erster ausgefallen ist und jetzt macht seitdem nichts mehr, ne?
Das ist vorbei, ne? Das ist ein Ja, ist eine Verzweiflungstat, dieses Video, was er da online gestellt hat. Er sitzt am Computer und erklärt den Leuten, was sie doch für eine tolle Kampagne bisher durchgezogen haben. Und unter anderem kommt dann halt auch wieder sein Aufstieg auf den Mount Everest drin vor und so weiter und so fort. Das ist
spannender.
Er zeigt
Typ,
halt, dass wirklich was los ist, dass was los ist bei ihm und dass da richtig was passieren kann. Und dann sagt er im gleichen Atemzug, er hat 210 Dossiers verschickt.
Wahnsinn.
Und bringt dann noch so einen echt witzigen, einen guten Witz dazu. Sagt er, das ist ungefähr der Pulsschlag, den er hatte, als er oben auf dem Mount Everest angekommen ist. Und das ist wirklich, ich meine, das sagt alles aus. Dieses Video sagt viel über die gesamte Szene aus, weil er hat eine attraktive Kampagne gefahren. Das war alles nicht schlecht. Gut, er hat sein Boot dann da irgendwo, hat dann Probleme gehabt und war dann Ende Gelände mit der Vendée Globe. Aber trotzdem, das Boot selbst ist noch klasse. Das steht ja da. Ist ja alles in Ordnung. Es wird ja auch noch unterhalten. Und er könnte quasi von heute auf morgen loslegen. Er ist in Anführungszeichen wirklich ein attraktiver Werbepartner, eindeutig. Und er hat immer was zu sagen, er macht viel Action und es läuft nichts. Und die Art und Weise, wie er dieses Video wirklich im Video redet und wie er überhaupt seine bisherige Kampagne präsentiert, das ist so voller Melancholie, finde ich. Und da spricht er auch wirklich, der ist einfach tief traurig. Ne? Er sagt, kommen dann auch so Sätze vor wie, wenn wir es bis in 6 Monaten nicht geschafft haben, einen neuen Sponsor zu finden, dann ist all das vorbei. Ende Gelände.
Frag dich, ob du dann einen findest. Aber sag mal, hat er erzählt, sitzt er dann da mit einem, weiß nicht, Branchenbuch, die 210 größten Unternehmen und schreibt dann die an, hallo, ich fahre jetzt eine Regatta mit, wollt ihr mich nicht sponsern oder wie?
Naja, also erstens mal gibt es kein Branchenbuch mehr. Es gibt es
nur in
Deutschland.
Nein, du weißt, was ich meine.
Und zweitens, also ehrlich gesagt, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber glaub's doch einfach.
Nee, ich glaub dir das ja. Nämlich, ich würde nur interessieren, wie die das machen. Also weil, das hat man jetzt ja öfter gehört, dass Leute gesagt haben, ja, wir fragen immer Sponsoren. Aber jetzt 210 ist ja nicht die sowieso in diesem Kreis rumlungern. Da musst du ja schon irgendwie die Adressen besorgen und meine Frage ist, machen die anderen das auch? Dann kriegst du als Firmenchef jetzt gerade echt in Frankreich viele, viele Sponsoring-Anfragen. Nee, mich hat es nur interessiert.
Das ist keine kalte Akquise, Stefan. Das sind Kontakte,
das heißt,
die hergestellt werden und dann wird ein Dossier vorgestellt. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwo kaltakquise-technisch irgendwo hingeschickt wird, sondern das ist eine riesige Vernetzerei in der ganzen Szene.
Also bei 210 Dossiers ist dann schon ein großes Netz.
Ja, ja, das glaubst du aber. Aber ich bin mir sicher, dass es da noch andere Kandidaten gibt, die noch viel, viel, viel mehr links und rechts versuchen, irgendwo Geld anzuscheffeln.
Ich bin auch stumm geschaltet. Ich schreie da andauernd rein, damit ihr mich auch mal was reden lasst. Aber jetzt habe ich mich gerade hustend auf stumm geschaltet.
Ja, dann sag was.
Ich wollte dazu sagen, ich finde das ganz spannend. Genau, habe ich mich auch mal gefragt, als ich das gelesen habe. Ich habe fast parallel dazu was von Levin gelesen, der genau das so erklärt. Der hat ja immerhin auch Holcim PRB, was ist der? Ist der Fünfter geworden, glaube ich, ne? Vendée Globe, ein tolles Projekt da.
Ja, ja.
Da gemacht und war ja dann Ocean Race Europe auch und dann, ja okay, sind die ausgestiegen, wissen wir. Und dann sagt er aber, ja, was denn machen danach? Er könnte jetzt, also es wäre ein richtiger Beruf quasi, also wenn man eben keinen Sponsor hat, dann genau das zu investieren, wo ihr gerade drüber geredet habt, dass du eben die Akquise machst, Dossiers verschickst, zu den Leuten gehst und hätte sich jetzt entschieden, also das könnte im Grunde machen, weil ihn auch alle fragen, was machst du denn jetzt, hast du gar kein Boot. Oder eben, und er hat sich jetzt eben, ja, hat ja dann doch irgendwie noch, wie gesagt, Holz im PRB, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen irgendwie drüber, glaube ich, gesprochen oder berichtet, dass er Solitaire du Figaro macht. Er hat einen ganz orange gebrandeten One Design Beneteau Semi-Foiler. Und macht jetzt diese Solitaire irgendwie mit und anstatt eben sagt, also er könnte jetzt im Grunde die Zeit investieren in Sponsorakquise für eine mögliche Vendée Globe, wo er auf jeden Fall Bock drauf, was er gerne machen würde. Oder aber er könnte eben jetzt segeln und dann gucken, was danach passiert oder so. Ne? Und er, dass er mehr Bock hat auf Segeln, und offenbar hat er dann auch die Kohle, die ja nur ein Bruchteil von dem ist, von der Vendée Globe Kampagne. Und ja, segelt dann eben solitär mit. Da können, ja. Fand ich ganz, ganz interessant, weil dass man da quasi abwägt, dass du deine Zeit, du machst es jetzt nicht mal eben so neben dem Segeln, wenn du so dein Projekt hast, sondern du musst dich da schon voll konzentrieren und ja, wie ein richtiger Bürojob, wo du, wen du angehst, und stelle ich mir, das hat man mir vielleicht, oder hatte ich jedenfalls nicht so bewusst im Kopf.
Dabei wollen sie einfach nur segeln gehen eigentlich, ne?
Ja, und das tun ja viele. Ja, ich meine, das, also ich, deshalb finde ich das ganz spannend. Passt vielleicht auch ganz gut rein, jetzt so die Entwicklung bei Solitaire de Figueroa. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber das jetzt so einige, und das ist auch Thema Boris, wenn man das vergleicht jetzt mit den anderen Favoriten, also Solitaire ist ja jetzt auch vom Starttermin vorgezogen worden, auch vor dem Hintergrund, dass eben so ein paar Ex-Skipper, die früher gut waren in der Solitaire, die jetzt aber jetzt auch Imoca sehen, die den großen Namen haben, dass die zeittechnisch mit ihren Projekten sonst gar nicht mehr an dem One Design Circuit da mitmachen können. Ein Grund dafür, ich weiß gar nicht, geht das im Mai schon los? Relativ früh jetzt. Also früher als sonst. Und da sind eben dabei, ja, im Louvain, ein Richomme ist dabei, alles so, auch ein Nicolas Troussel, der kam eben mal vor, alles so zweimalige Gewinner, die unbedingt zum dritten Mal auch nochmal gewinnen wollen. Große Namen, die sich ja im Grunde mit den Jungspunden messen auf gleichem Niveau, also die One-Design-Boote, und die dann, ja, wisst ihr, das Solitaire de Figueroa sind drei Etappen vor Frankreich, alles nonstop. Ich glaube, das geht immer so über jede Etappe, so 2, 3, 4 Tage, weiß ich gar nicht. Michael, du weißt das vielleicht?
Ja, und also dann, ich meine, man muss ja auch unterscheiden, also ne, Figaro 3 ist klar, aber sie segeln ja den ganzen Circuit mit. Das heißt, also es sind mehrere Regatten, und dann kommt erst die Solitaire de Figueroa. Und die Solitaire ist ja tatsächlich die Einhandnummer, aber vorher ist es ja auch beispielsweise durchaus Zweihand, auch Double-Handed und so.
Ja, okay, da spreche ich jetzt aber weniger von, ja, du hast recht, das ist natürlich, also wenn du sagst, du willst Figaro segeln, dann musst du ja irgendwie ein Training vorher machen, diese anderen Veranstaltungen, genau. die sind ja davor. Aber jetzt hat zum Beispiel auch, wir sprachen ja eben über BU. Er sagte zum Beispiel, ja, er fährt das nämlich auch mit, aber eben nicht die Solitaire. Also
er fährt genau die ersten dieses
Training,
mit.
Genau, ja. Und zwar genau, um diese Gap zu füllen. Ey, ich will jetzt mich quasi in meinem Sport auch zu den Besten gehören. Das sind ja Schlafmanagement, Navigation, das gehört ja alles mit dazu. Ne? Und da wundere ich mich, was heißt wundere ich mich? Da hat Boris ja dann doch irgendwie einen anderen Zugang. Also er macht dann eher andere Projekte, und er muss natürlich gucken, dass er sein Boot baut. Das ist auch viel Energie, aber das Seglerische, da machen die anderen definitiv mehr. Das hat er früher ja auch schon so gemacht. Und da wird sich dann gemessen, also es ist dann quasi so eine Hierarchie in diesem Single-Handed-Offshore-Bereich. Das wird einfach da gemessen, wer der beste Segler dann ist. Ne? Also das finde ich schon mal, ja, sehr, sehr bemerkenswert. Ne?
Ich kann ja mal ganz kurz den Plan sagen hier von Johann Richomme. Ne? Der geht jetzt da richtig ran. Ne? Der macht jetzt erstmal einige Trainingswochenenden sozusagen, und dann geht er ganz speziell in den Pôle Finistère. Ne? Das ist ja bei Port-la-Forêt das große Trainingszentrum für Hochsee, und dann ab dem 8. März geht das richtig los. Ne? Dann kommt die Solo Gicotten. Das ist die erste Figaro aus dem Figaro-Circuit, die erste Regatta. Und dann kommt am 27. März kommt schon die sogenannte Trophée Laura Vergne in La Trinité-sur-Mer. Und dann kommt die Spee West. Das ist auch nochmal ein sehr großes Event. Und dann kommt schon die Trophée Banque Populaire Grand Ouest. Das ist am 18. April, und ja, wie du eben schon gesagt hast, ist ja total vorgezogen worden. Am 17. Mai schon ist die Solitaire du Figaro. Ne? Und das ist, also das ändert auch nochmal einiges so in dieser ganzen Planung. Ich Ich bin sehr gespannt, wie das alles läuft. Weil gerade so ein Richomme, ne, das ist ja so ein alter Solitärfuchs und der kann da richtig nochmal Image aufbauen. Da werden sie alle nochmal Schiss vor ihm kriegen, wenn er da richtig vorne angreift. Ja, Obwohl die Konkurrenz im Moment sehr, sehr stark ist.
Ja, wobei, glaubst du, Image, ich meine, der hat ja seinen Sponsor, der ist ja voll vorne dabei. Für den ist es, glaube ich, einfach nur, um im Saft zu bleiben und einfach seine Skills dazu schulen. Sein Neubau läuft ja und der wird dann auch im Sommer kommen und dann wird alles dann an Zeit darauf verwendet. Deshalb verstehe ich das schon. Aber viel spannender ist, ich finde auch so ein Levin, der sagt, der hat noch gar keinen, der ist auch noch nie, also Richomme hat ja schon gewonnen, mit dem neuen Boot und der Levin ist noch gar nicht mit diesen Semifoilern da gesegelt. Das heißt, er muss dieses Boot komplett neu erlernen und für den geht es dann eher auch dann darum, ey, wenn der jetzt, sag ich mal, wirklich auch da seinen dritten Sieg feiern würde, dass er sich dann vielleicht auch vor dem Hintergrund nochmal interessant für potenzielle Sponsoren macht. Das sind dann schon andere Hintergründe und ja, ich finde es nur cool. Oft sind ja so die Leute, die dann eben jetzt schon ihren Namen haben, die trauen sich nicht mehr gegen die Jungen anzutreten, weil dann eben was von ihrem Ruf vielleicht bröckelt. Dort hat er keine Angst vor, ne? Also das wird eine spannende Solitär, finde ich, weil alle, ja, ich sag mal, Beam Laser, One Design, alle gegeneinander segeln und dann musst du.
Aber hier selbst Freund Beccaria, habe ich die Tage irgendwo gelesen, der ist auf dem Figaro gerade unterwegs beim Training, darf er mitsegeln und hat gesagt so, weil,
ja.
Sag mal, der hat doch Rouillons Boot gekauft, richtig?
Genau.
Und warum schreibt der, ist das ein Übersetzungsfehler? Der hat ja irgendwas von Neubau geschrieben, der ist ein Umbau, ne? Baut der das um?
Nee. Ja, vielleicht, ich meine,
weil der postet immer von irgendwelchen Baustellen. Der macht einen Refit wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, okay. Das machen die alle, genau wie wir es gerade mit Rouillon gesprochen haben. Der hat es nun extrem gemacht, dass er es komplett durchschneidet in der Mitte. Und die werden jetzt ja alle, Biu. Genau, Biu, richtig. Ja. Die werden alle versuchen, diese Boote der vergangenen Generation auf das Niveau zu heben, dass sie mit den Neubauten mitkommen. Und das sind ja die gleichen Designer, die ja auch die neuen Boote bauen. Also das Know-how ist ja gleich verteilt. Und die wissen, ja, wenn du mit bei dem Boot, also jetzt, wie gesagt, früher dachten wir, müssen mehr Volumen, das ist inzwischen nicht mehr bewiesen. Jetzt sind wir da schon so ein bisschen weiter und eigentlich muss es doch eher anders aussehen, auch andere Foils oder so. Und dass man da natürlich spitzer wird. Je länger so eine Formel von der Klasse, das war beim America's Cup ja auch immer so, wenn das letzte America's Cup 2007, da wurde nur noch irgendwie an den Wanden Millimeterstärken gefeilt, also überall so ein bisschen mini und dann hast du dann so ein ganzes Mosaikspiel, wo es in der Summe nachher ein bisschen schneller war, was dann aber ausreicht, um entscheidend zu sein. Und jetzt hofft man eigentlich auch, dass sich das in der Spitze, auch in der Imoca-Szene jetzt mehr zuspitzt, dass eben nicht, dass die Flotte einfach leistungsmäßig auch mehr zusammenrückt. Und ich glaube, für die Spannung können wir uns, fände ich's toll, wenn auch die alten Boote funktionieren, dass eben auch eine Klapptitsch nach wie vor mit der alten Malizia, die wird sie auch krass umbauen, um da irgendwie mitzusegeln vorne auch.
Es bleibt spannend in der ganzen Szene, muss man sagen, so spannend war es. Irgendwie letzten Jahre selten, aber immer viel mehr war vorher klar, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Manchmal verklärt man ja auch so.
Segeln ist immer spannend.
das stimmt. Diese Bauszene, ich war beim letzten Mal eigentlich noch spannender, weil es einfach noch viel mehr Neubauten gab und man noch
wenig wusste.
Ja, und jetzt, also ist auch klar natürlich, aber das ist auf einem ähnlichen Niveau an der Spitze. Ich glaube, da war beim letzten Mal war noch viel mehr, dadurch, dass es so viele Nicht-Foiler hatte.
Jetzt ist Carsten weg. Ne? Hallo? Ich höre.
Hallo? Hört er mich nicht mehr? Hallo?
Also ich höre dich.
Hört ihr mich? Ja.
Ja.
Hört ihr mich denn?
Ja, wir hören dich jetzt auch wieder. Das war kurz, war eine kleine Unterbrechung.
Ich höre dich jetzt nur auf einer Seite vom Kopfhörer. Jetzt wieder? Was ist denn dann?
Keine Ahnung.
Jetzt?
Ich?
Jetzt habe ich dich wieder.
Ja. Okay. Gut, kurze technische Störung gehabt. Aber vielleicht, wir sind bei 1:01 und wir haben immer mal gesagt, wir wollen mal in Ruhe über die ganze Immokastene sprechen, was wir heute getan haben. Wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist, oder wollen wir uns noch was Schlechtes ausdenken?
Wir können noch kurz darauf hinweisen, Wochenende SailGP, ne? Das wird ja spannend. Ne?
Genau, da übrigens, lustiger Übergang, da ist Geld da, ne?
Ja, ja. Ich muss auch sagen, da ist ja auch nicht nur Geld da, was ich eben schon sagte. Ich finde das okay, das ist jetzt auch vielleicht meine persönliche Vorliebe oder Vita. Ich finde das geil, dass einfach da, also die besten Segler haben, allein die müssen nicht irgendwie Social Media Blabla Accounts oder gucken, wo auch immer, die werden gekauft, wie in der Fußballliga, wie, weil sie gute Leistung bringen in der Kombination. Und das ist da wirklich am ehrlichsten. America's Cup vielleicht auch ähnlich, aber wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen, das ist alles nicht so sauber. Und da, und dieses Ranking, was sie da im SailGP GP haben, ist grandios, wenn er auch inzwischen Ablösesummen bezahlt. Und es soll jetzt, sie sind ja in Auckland angekommen, es soll, was, ich habe immer von Russell Coutts gesehen, Wettervorhersage, es soll richtig ballern. Wo sieht man schon fragen, oh, was, mal gucken, was da passiert. Aber er meint, es würden trotzdem segeln. Ja, was soll er auch sagen?
Ja, das wird ja dann crashig.
Ja, ist im Crashig,
trashig. Das wird auch cool.
Ja. Er sagt, ja, wäre ablandig und würden trotzdem irgendwie segeln und es gäbe nach oben kein Limit vom Druck. Ich glaube, da ist ja wirklich schwierig für diese Katamaran-Foiler, wenn du Wellengang hast. Und wenn es aber ablandig ist und kommen die Böen. Naja, aber wird auf jeden Fall Action, ja. Ja.
Vielleicht müssen wir, sind die jetzt immer in diesem Rhythmus, bleiben die da drin, weil dann müssen wir irgendwie mal unseren Podcast-Rhythmus drauf anpassen, weil wir immer irgendwie 2 Wochen nachdem die und dann ein paar Tage bevor sie loslegen. Vielleicht machen wir eine Sonderfolge. Aber wir haben ja eh demnächst, ohne was zu verraten, im Podcast was Großes vor. Ne? Große Sachen. Mhm. Ihre Schatten, ihre Tonschatten vorauswerfen. dann gucken wir alles schön SailGP und gucken mal.
Ja.
Komm, wenn Deutschland da richtig gut abschneidet, machen wir einen Sommerpodcast, oder?
Ja, genau.
Einen kurzen.
Ja, hoffentlich, aber ich bin mal gespannt. Letztes Mal war ja ein bisschen schwierig, ich musste ja zusammenfummeln und mal sehen. Da würde mich freuen, wird uns wahrscheinlich alle freuen. Ne?
Ja.
Aber das wird nicht so einfach werden.
Miku, guckst du das auch eigentlich oder guckst du?
SailGP?
Ja.
Natürlich.
Ja, super.
Zeitgleich mit der Goldmedaillenvergabe von, was weiß ich was, Biathlon oder sonst irgendwie was. Das läuft alles so nebenher. Ich habe dann hier so 2 Computer offen und dann, ja, ist alles ganz cool hier.
Franzosen sind auch richtig gut. Also ich meine, früher hätte man die ja wahrscheinlich auch, da hätte das keiner wahrgenommen, aber inzwischen haben die ja in Lorient auch America's Cup Standort, aber auch alles spielt sich ja da ab. Also gerade das Franzosen-Team hat sich mit am besten verstärkt, SailGP auch, und beim letzten Mal waren sie ja schon Dritter, glaube ich, schon lange mal wieder ins Finale gekommen. Die haben, glaube ich, auf dem Transfermarkt richtig cool zugeschlagen, haben ja den Deutschen, die haben den abgegeben, die haben ihren Wing-Trimmer an Deutschland abgegeben. So, ja, weiß nicht, ich glaube, ich befürchte, die Deutschen haben nochmal das nehmen müssen, was noch auf dem Markt war. Aber wir haben ja auch kurz letzte Woche berichtet, auch für die war es eine super Woche gewesen, weil sie neue Investoren gefunden haben und finanziell auf jeden Fall echt gut aufgestellt. Selbst jemand, apropos, wenn du sagst, hast du den Bundesliga, Alex, nee, wie heißt der? Arnold? Name ist ja auch ein Nationalspieler, oder? Ehemal, du bist doch Fußballspezialist.
Maxi Arnold oder was?
Maximilian Arnold, ne?
Genau. Ja,
der ist jedenfalls Wolfsburg. Als Investor beim deutschen Team dabei. Also wahrscheinlich, die müssen auch gucken, wo sie ihre Kohle so lassen, sind dann zu
jeden Fall so. Die haben ja genug, was man
so, Fußball genau. Hat. Die gehen aber nicht direkt dann an, das ist natürlich ein toller Name, genau wie Mbappé, der ist dann in so einem, weiß ich nicht, Sport-Investment-Fonds drin und der investiert dann da rein, so wird das bei Maxi Arnold auch sein, aber finde ich cool, oder ist ein gutes Zeichen, wenn da ja, neue Geldgeber dabei sind und dann, ja.
Miku, Felix, guck mal, da können wir wieder einen Bogen schlagen, vielleicht wenn du in Lorient bist, kannst du mal deinen Freunden da sagen, die sollen sich mal alle nicht an Unternehmen Dossiers schicken, sondern einfach an Fußballer.
Genau.
Ein Fußballer greift.
Da, wenn du so Handgeld, Handgeld 20 Millionen und nochmal in 4 Jahren 80 Millionen. Oder wie heißt der, Dembélé wollte 60 im Jahr haben.
Krass. Mhm.
Aber es ist tatsächlich ein Thema, Leute. Ne? Es ist wirklich ein Thema in der Immoka-Szene, wie gut das da bei SailGP läuft, finanziell, ne? Mit den Unterstützungen. Ne? Und,
ganz anderes Marketing oder anderes Businessmodell.
Also es läuft halt ganz anders. Ne? Mhm. Ja. Und das ist halt
die machen das super, muss man sagen. Also das ist, schon mal tausendmal drüber gesprochen, aber ich finde das, die ziehen das so wahnsinnig klug auf. Also da sitzen echt gute Leute.
Ja, und man muss sagen, also es ist genau Marketing und jetzt auch, ich meine, ich finde diese Pressemitteilung jetzt zwischendurch, das ist anstrengend, weil dann, jetzt mal wieder, haben die Nächte durchgearbeitet, weil beim letzten Mal sind ja, was erinnert man, ein bisschen ein paar Crashes, die Spanier sind vorher schon rausgefallen, weil denen irgendwie das Foil-Case kaputt gebrochen ist und die konnten gar nicht segeln. Und dann ist ja den Neuseeländern auch das Heck abgefahren worden. Jetzt wird dann immer so die Pressemitteilung, ja, wir schaffen es, dass das Boot fertig wird, extra für Auckland. Ja, ich meine, ist ja auch deren Job und so, aber da jetzt so eine Nummer draus zu gestalten, ist mal ein bisschen anstrengend. Marketing.
Ja, aber die machen ja diese Pressemitteilung nicht für dich, Carsten.
Genau. Ja, doch.
Die müssen mich überzeugen. Bild oder sonst irgendwie was. Und die haben keine Ahnung vom Segeln und die stehen auf sowas. Und das ist doch logisch. Genau. Das ist doch logisch.
Siehst du, Freitagabend, sie haben es auf den letzten Zappen geschafft. Die haben da alle gesessen und haben es gemeinsam hingekriegt.
Ja, richtig.
Und dann sagt wieder irgendeiner, ein Fußballer oder der ganz viel Geld hat, sagt, oh komm, das ist ja super, da gebe ich mal ein paar Millionchen, gebe ich da mal rein. Ja, vermutlich läuft es auch so, keine Ahnung.
Aber ich finde die aber auch cool, also weil die so, wir sprechen auch generell über Segeln, also in den Phasen zwischendurch, also es gibt ja auch so, wir haben ja gerade von Boris dieses Inside-Video gesehen und die machen wirklich nochmal, also zum Beispiel dieser Crash, wo ich gerade drüber sprach mit den Neuseeländern und die ja von den Schweizern umgefahren wurden, beziehungsweise selbst schuld waren, sagt der Schiedsrichter. Und das wurde wirklich nochmal, ich habe es gar nicht zu Ende geguckt, aber in, ich glaube 45 Minuten Beitrag mit dem Schiedsrichter diskutiert. Also der Moderator hier, Morrison, selber ein sehr guter, exzellenter, ehemaliger 49er-Segler, der diskutiert, was ist denn da passiert? Und er zeigt ja seine Videogeschichte, und warum deshalb und wieso gab es denn keine Strafpunkte? Übrigens auch nochmal ein Fall von den Deutschen, fand ich auch ganz spannend. Die im ersten Rennen, im Vorstart, war so eine Geschichte, wo sie sich eigentlich so gab es eine, ich glaube, mit den Italienern eine Berührung, aber dann vielleicht doch, dann sind sie genau in die Zeit, gab es jetzt eine Berührung oder nicht? Und dann eigentlich haben sie das im Nachhinein sogar, also er hat es im Grunde erklärt, wie dieser Entscheidungsprozess für Strafen auch entsteht. Wir erinnern uns beim letzten Mal, Anfang der Saison sind doch die Deutschen beim Training schon irgendwo in jemandem reingefahren, haben sie dann für die Saison, haben sie, glaube ich, über 20 Strafpunkte bekommen. Das gibt es heutzutage gar nicht oder dieses Jahr nicht mehr, haben sie geändert, weil es eben so im Nachhinein auch unfair war, weil die dadurch quasi schon raus waren und die ganze Saison hinterher gesegelt sind, vom punktemäßig. Naja, und wie sowas zustande kommt, dass dann es ein Review gibt, dann auch von den Seglern selber, die entwickeln quasi mit die Regeln. Sind jetzt 4 Sekunden wirklich zu wenig zum Ausweichen, wie Peter Burling sagt. Ja, und das wurde dann da auch nochmal, da wurde wirklich mit Kameras nachher nochmal geguckt oder wirklich mit Sender, ob es so Kratzer gab, einen von dem Luftfoil der Deutschen, dass sie die Bordwand des Bootes berührt haben oder das von den Italienern, die ja in Luft gesegelt sind, also wirklich sowieso so eine Fahrerfluchtgeschichte, wo man dann erkennt, alle sind doch Kratzer dran. Dann haben sie, da war ein Kontakt, aber haben dann erst auch Strafpunkte verteilt, aber im Nachhinein dann wieder zurückgenommen. Ja, wie auch immer. Also mega, ist wirklich für Nerds und aber schon, also nicht nur oberflächlich Crash und hoch und runter, sondern wirklich erklärt, was auch sportlich hinter diesen ganzen Geschichten steckt, wer warum wie gut ist und auch sowas kann man es ja erkennen. Finde ich wirklich gut gemacht, viel. Das ist von Seglern für Seglern, also nicht nur für das Volk, sag ich mal, weil wir nicht über Knoten, sondern über KMH sprechen, was ja auch viel kritisiert wurde, sondern eben auch tiefe Insights. Naja, mal gucken.
Ja, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ich freue mich aufs Wochenende wieder
gucken. Ja.
Dann einen schönen Abend.
Ich auch.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. präsentiert von Boot Düsseldorf, All Water Sports, One Community, Boot Düsseldorf, We Love Water.